Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
Wir hätten uns alle in jeder Hinsicht ein besseres Ergebnis gewünscht.
Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben.
43,8%.
Mir ging durch den Kopf, dass das wirklich ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt ist.
Wir werden in diesem Landtag immer der Antagonist der Rechtsextremen sein.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen. Das ist der Wahlpodcast der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Ich bin Jan Schumann und es ist Dienstagmittag nach der Landtagswahl. Nach der Wahl gibt es ja sehr, sehr viele Fragen, die sich jetzt stellen. Gestern hatten wir schon ausführlich mit Hagen Eichler über den Wahlsonntag und seine Folgen gesprochen. Jetzt machen wir eine Folge speziell zur CDU, zu den Christdemokraten und welchen Weg sie jetzt nach dieser Wahl gehen. Also, Montag war ja ein sehr turbulenter Tag für die CDU. Zugeschaltet ist mir jetzt aus Barleben bei der Volksstimme Marc Rath, Chefredakteur von MZ und Volksstimme. Hallo Marc.
Hallo Jan.
Wir wollen über den turbulenten Tag der CDU sprechen, den es gestern gab. Und ich fasse mal ganz kurz zusammen aus CDU-Sicht, was da so passiert ist. Ministerpräsident Sven Schulze, der die Wahl krachend verloren hat, war zuerst in Berlin, ist da hingefahren, hat sich mit den Führungsgremien dort getroffen, hat sich Anerkennung für seinen Wahlkampf abgeholt von Bundeskanzler Friedrich Merz und ist dann da auch vor die Presse getreten und hat erst mal ohne es genau zu erklären, gesagt, es wird Konsequenzen geben. Dann am Abend hat sich der Landesvorstand in Sachsen-Anhalt getroffen mit Sven Schulze. Und da ist rausgekommen, die Partei soll sich personell neu aufstellen. Im Herbst wird ein neuer Landesvorstand gewählt. Und Schulze sagt jetzt aktuell, sein Plan ist nicht, dort nochmal anzutreten. Marc, was ist da passiert? Ist das eine Meuterei aus deiner Sicht oder wie ist das zu bewerten?
Also ich glaube, das ist ein ganz konsequenter Schritt, den Sven Schulze jetzt geht, denn wenn man ein historisch schlechtestes Wahlergebnis eingefahren hat, wenn man die mehr als die Hälfte der Stimmen bzw. Prozentpunkte eingebüßt hat, eine Landtagsfraktion nun hat, die von 40 auf 15 dezimiert worden ist und das alles bei einem Wahlkampf, der auch sehr auf einen zugeschnitten ist, dann weitermachen zu wollen, ist, auch wenn er sich in den letzten 7 Monaten ungeheuer abgerackert hat, aber wahrscheinlich das Signal, was nach draußen hin keinem vermittelbar ist. Insofern ist da Sven Schulze, glaube ich, gestern in der richtigen Reihenfolge die Schritte gegangen, die wir da jetzt auch erleben konnten und die du eben geschildert hast.
Schlag auf Schlag ging es da gestern. Also erst mit Kanzler Friedrich Merz in Berlin, dann in Magdeburg Landesvorstand, dann die angekündigten Konsequenzen, eine Neuwahl. Und dann unmittelbar nach dieser Info, dass es eine personelle Neuaufstellung gibt, hat sich auch schon der erste Bewerber für den neuen Landesvorsitz dann gemeldet, Sepp Müller, der für die CDU im Bundestag sitzt. Der kommt aus dem Landkreis Wittenberg. Kannst du mal kurz vorstellen, unserem Publikum, wer Sepp Müller ist?
Das ist übrigens ein steiles Manöver, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf.
Ja.
Sepp Müller ist ein Wittenberger, das ist in der CDU ja nicht ganz unbekannt, sowohl Wolfgang Böhmer als auch Rainer Haseloff sind sozusagen aus der Wittenberger Community. Er setzt das sozusagen um etliche Jahre jünger fort. Sepp Müller ist 37 Jahre alt, gehört jetzt inzwischen in der, wenn ich es richtig sehe, dritten Wahlperiode dem Deutschen Bundestag an, ist also sehr früh in die Berufspolitik gegangen, ist eigentlich gelernter Bankkaufmann, Vater eines Sohnes, der jetzt so langsam in die Pubertät kommt, verheiratet mit einem inzwischen mit einem CSU-Bundestagsabgeordneten und ist im Vorstand der CDU in meiner Wahrnehmung aber ganz stark im Berliner Politikbetrieb integriert. Er ist, wie gesagt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hat auch für seine Fraktion, Stichwort Thema Tankrabatt im Frühjahr, diese Reformen, die Ansätze davon nach der Energiepreiskrise halt mitverhandelt. Also so ein typischer Mensch im Maschinenraum von Berlin, durchaus hatte einiges zu sagen. Andererseits, diesen Posten, den er jetzt hat, hat er sich in einer Kampfkandidatur sichern können oder erst sichern können. Er war also nicht auf dem Tableau der Fraktionsspitze und man muss auch denken und davon ausgehen, dass es auch vom Parteivorsitzenden und Bundeskanzler dann so gesehen wurde. Ja, und gestern Morgen hat er ja auch eine ordentliche Watsche vom Friedrich Merz öffentlich bekommen. Das war sehr eindeutig, außer dass der Name nicht gefallen ist, aber jeder im Raum und auch darüber hinaus wusste, wer da gemeint ist. Also sein Stern in Berlin ist jetzt nicht mehr der höchste.
Wo man sagen muss, für die Zuhörer nochmal, dafür, dass er sehr jung ist, er ist ja 1989 erst geboren, hat er schon echt was geschafft in der Bundespolitik. Also der Vizefraktionschef in der Union wird man ja nicht ohne weiteres. Aber du sagst, das ist ein steiles Manöver jetzt, dass er jetzt unmittelbar nach der Ansage, es wird einen neuen Landesvorstand geben, dann seinen Hut in den Ring wirft und sagt, ich möchte Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt werden. Warum ist das aus seiner Sicht ein steiles Manöver?
Also wenn man morgens die Watsche des Kanzlers kriegt und Parteivorsitzenden, dann hat es natürlich erstmal, sagen wir mal, neutral Standvermögen, abends sich so zu positionieren. Das kann man auch sagen, weil Politik halt Politiker mit Ecken und Kanten durchaus auch ja ein Format haben oder entwickeln können. Das kann man auch noch sagen, selbstbewusster Mann, das kann in der Politik, sage ich mal, nicht schaden. Ob das immer taktisch klug ist, andere Frage. Spannend fand ich aber, wie das gestern Abend zustande gekommen ist, wenn ich richtig liege. Und Jan, du bist ja noch näher dran als ich, aber ich fasse mal aus meiner Sicht zusammen, es war so, im Landesvorstand selber, als das Tableau aufgezeigt wurde, was du auch am Anfang skizziert hast durch Sven Schulze, sagte Sepp Müller zu seinen Ambitionen nichts dergleichen. Er ging dann raus, später als Sven Schulze bereits dann das Areal verlassen hatte, weggefahren war, stellte sich vor unsere Kolleginnen und Kollegen und sagte dann, er spreche jetzt nicht mit der Presse, sondern hob an, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, also wandte sich dann vor der Presse und dass wir es mitbekommen und auch transportieren an seine Parteifreundinnen und Parteifreunde und verkündete seine Kandidatur. Ich bin schon ziemlich lange in diesem Geschäft. Das habe ich ehrlich gesagt, wenn man mal den Morgen und den Abend zusammennimmt, für Leute, die was werden wollen, so noch nicht erlebt.
Das ist aus seiner Sicht das Besondere, dass er im Vorstand nichts sagt und dann rausgeht und sagt, April, ich werde jetzt hier Vorsitzender, oder was ist das Besondere an seiner Sicht?
Das Besondere ist, dass man eigentlich da dann schon im Vorstand, also man muss ja hinter Mehrheiten um sich versammeln, und das kann man natürlich so machen, wie er es gemacht hat, aber da würde ich jetzt drauf wetten, dass er nicht der einzige Kandidat bleibt nach diesem Manöver für diesen Posten.
Mhm. Müller hat gestern gesagt, er will für die CDU mehr Miteinander, mehr Prinzipientreue. Er stellt sich auch klar hinter das Konzept der Brandmauer, die sogenannte Brandmauer, dass die CDU eben nicht mit Stimmen der Linkspartei oder mit Stimmen der AfD irgendwelche Kooperationen eingeht. Ist das aus deiner Sicht der richtige Kurs, der die CDU jetzt wieder auf die Erfolgsspur bringen wird?
Also ich glaube, dieses Wahlergebnis hat gezeigt, dass jetzt ja am Ende mit BSW und AfD numerisch eine Mehrheit abseits der etablierten Parteien möglich ist, und den Korridor so einzuengen, dass man ausschließt, in irgendeiner Weise mit irgendwem zusammenzuarbeiten, prinzipiell ausschließt, das wird nicht mehr Politikgestaltung in diesem Jahrzehnt sein können. Das heißt nicht, dass man seine Grundsätze über Bord wirft. Da hat ja auch Sepp Müller, und das ist auch völlig wichtig und richtig so, ja auch welche benannt. Also es muss klar werden, wofür eine Partei steht. Aber es muss auch klar sein, dass man, weil es 100% pur in der Politik, selbst der jetzt das ja immer protegiert hat, sprich Ulrich Siegmund, eben auch an diese Grenze bei dieser Wahl gekommen ist. Die hat er eben nicht erreicht. Also geht es um Kompromisse, und die muss man dann eben auch aushandeln und muss sie klar machen. Es muss, glaube ich, mehr Transparenz geschaffen werden, wie so etwas entsteht, genauso wie es einfach darum geht, viel mehr eine klare Sprache und eine verständliche Sprache zu sprechen. Und das ist, glaube ich, in der etablierten Politik insgesamt oder im politischen Prozess mehr und mehr bei vielen Akteuren abhanden gekommen. Und das ist, glaube ich, eines der Dinge, die, wenn das auf Dauer erfolgreich sein soll, sich wieder etablieren muss.
War ja in meiner Wahrnehmung auch der große Konflikt, den es jetzt unmittelbar vor dieser Landtagswahl gab. Also Sepp Müller ist da sehr prinzipientreu selbst und sagt, mit den Linken kann man nichts zusammen machen. Also weder eine Koalition, gut, das ist sowieso untersagt in der CDU, aber auch keine sonstige Kooperation. Und da war er viel, viel härter drauf, in meiner Wahrnehmung, als Parteikollegen, oder sehe ich das falsch? Also bei Friedrich Merz ist ja eher durchgekümmert, naja, gut, wenn es dann am Ende so eine Lösung wie in Sachsen ist zum Beispiel, wo man doch mit Stimmen der Linken dann was macht am Ende. Also Merz wäre da meiner Wahrnehmung viel offener gewesen, als Sepp Müller das für sich ausgedrückt hat.
Das ist auch meine Wahrnehmung. Und nun ist Sepp Müller natürlich auch, pendelt der zwischen Raumschiff Berlin und Wittenberg. Wittenberg liegt, so schön die Region da ist, doch am äußersten Zipfel, am äußersten östlichen Zipfel unseres Bundeslandes. Ich kann mir übrigens gar nicht vorstellen, wie der in dieser Kombination dann wirklich dieses in diesem Land so präsent sein soll. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber auch, glaube ich, Teil des Problems, weil die Vorstellungswelt in einer Berliner Politik eine ganz andere ist, als sie hier vor Ort existiert oder auch im Landtag von Sachsen-Anhalt halt existiert. Denn dort sitzen bisher 97 künftig, da es keine Überhang- und keine Ausgleichsmandate mehr gibt, 83 Damen und Herren. Viele davon kennen sich, vor allen Dingen die 15 CDUler, die jetzt noch verblieben sind, sind alles Abgeordnete auch mindestens der vorigen und manche auch noch einiger weiterer Wahlperioden. Da weiß man, was man untereinander und voneinander hat und hat über die Jahre hinweg auch sehr kollegial und sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Da sind mehr Nähen entstanden, als man das nach draußen vielleicht so wahrnimmt. Und das ist jetzt aber auch das Problem, was man dann auch transportieren muss. Weil wenn man im parlamentarischen Raum gut zusammenarbeitet, das ist ja ein Closed Shop in gewisser Hinsicht. Das kann man auch nicht alles mit der Kamera verfolgen. Aber dieses Gefühl dann nach draußen zu vermitteln und nicht sozusagen die übliche Politikrhetorik und dem verbalen Aufrüsten, was ja in Wahlkämpfen, aber auch sonst gerne mit Klischees gepflegt wird, das miteinander beißt sich. Und das ist das Problem in diesem Fall, dass die Linke, zumindest die, die bisher im Landtag war, davon bleiben ja auch nur zwei über, du wirst es besser wissen als ich, aber durchaus nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen im parlamentarischen Verfahren sehr eng mit der CDU, mit einigen CDU-Leuten zusammenarbeiten konnten. Die waren sich nicht immer einer Meinung, weil man muss ja auch sagen, es liegt ja weltanschaulich zwischen beiden Parteien sehr viel. Nur es wird eben keine Bundespolitik, keine Friedenspolitik, keine Rüstungspolitik und auch Gesellschaftspolitik, wenn man mal Bildung ausnimmt und ein wenig was anderes nicht im Landtag von Sachsen-Anhalt gemacht. Insofern kann man auch schneller Schnittmengen finden, als dass sie auf einer Bundesebene möglich ist oder zwischen beiden Parteien insgesamt. Das sind schon eben sehr konträre Flügel auf dem politischen Spektrum. Aber wie gesagt, auch im Landtag geht es am Ende um Sachpolitik und weniger um Ideologie. Und das hat funktioniert.
Müller möchte jetzt Landesvorsitzender werden, haben wir gerade drüber gesprochen. Nur Stunden vorher hat er sich wirklich eine Klatsche abgeholt von Kanzler Friedrich Merz. Fast für unsere Hörer nochmal zusammen, was da der Konflikt war, warum Merz so, also offensichtlich wirklich sauer war auf Sepp Müller.
Also Merz hat ja in dem Interview, was er unseren Kollegen gegeben hat, vor gut anderthalb Wochen, Grenzen gezogen, beziehungsweise auch Claims gesteckt, nämlich in der Form und ausgedrückt, nämlich in der Form, dass er gesagt hat, nein, keine Koalition, weder mit der AfD noch mit den Linken, sagte dann aber, also die Zusammenarbeit so in Thüringen und in Sachsen, und das ist ja in Sachsen spezielles Konsultationsverfahren, was Michael Kretschmer da angewandt hat, weil sich die AfD verweigert, am Ende de facto bei Linken und Grünen landet, und von beiden braucht er in der Regel irgendwo Stimmen. In Thüringen war bisher auch nochmal die Situation, dass es da nur um eine Stimme ging. Da hat man sich mit den Linken auch mehr oder minder informell verständigt. Die beiden Parteien kennen sich ja auch aus der Zeit noch von Bodo Ramelow, der ja auch nicht mit einer Mehrheit am Ende regieren konnte in seinen letzten 5 Jahren. Das hat Friedrich Merz als Korridor geöffnet, aus seiner Sicht. Genau das, was eben Sepp Müller aus der Hand geschlagen hat. Und Friedrich Merz hat noch einen bemerkenswerten Satz gesagt. Aus seiner Sicht würde auch, als er von unseren Kollegen gefragt wurde, könnte denn so eine Landtagswahl, wenn sie schlecht ausgeht, sich auch seine eigene Position auswirken, hat das eigentlich ausgeschlossen. Und dann kommt eben sein Vizefraktionsvorsitzender und schlägt dieses eine Modell mal locker aus der Hand. Und dann kommt so ein Wahlergebnis, wo man ja sagen muss, das war auf jeden Fall, wie das in der Politik so schön heißt, wenig hilfreich. Und dann hat Friedrich Merz, ist ja ein Mann der klaren und offenen Worte, wir kennen das und schreiben da auch viel drüber, hat das im Fall von Sepp Müller auch getan. Und jener Sepp Müller tritt dann abends wieder so auf, wie wir es gerade besprochen haben. Wie gesagt, ich habe vieles erlebt. Das war schon ein sehr kesser Move.
Frage wäre jetzt, sag mal, das kommt so und Müller wird Vorsitzender. Was wird aus Schulze? Und was ändert sich in der CDU, wenn Schulze weg ist und Müller Vorsitzender wäre? Das sind jetzt zwei Fragen auf einmal, soll man eigentlich nicht machen. Deswegen frage ich einmal, was wird aus Schulz hat?
Ach ja, Sven Schulze ist jetzt 47 Jahre alt, wenn man so will, im besten Alter. Der hat jetzt erstmal die bittersten 48 Stunden erlebt, die man, glaube ich, in der Politik erleben kann. Man fokussiert sich auf Abschlusskundgebungen, hat bei ihm über nicht nur 7 Monate, sondern auch viel länger eigentlich auf einen gewissen Tag hingearbeitet, nämlich den gestrigen Wahltag, war in den letzten 7 Wochen unter Dauerpräsenz entsprechend aufgeladen. Man hängt, und das ist ja jetzt noch so der Fall, viele Wahlplakate hängen, man ist also überall zu sehen. Dann kommt irgendwann am späten Nachmittag die Erkenntnis und um 18 Uhr in gewisser Weise die Gewissheit, das zerbröselt mir und es zerbröselt mir nicht nur, sondern es führt in historische Tiefen. Das ist sozusagen zwischen Höhenflug in der Hoffnung, das geht schon noch irgendwie gut, und dem bitteren Aufschlag auf den Brettern, die ja noch nicht mal eine Handlungsoption ermöglichen. Also diese Frage mit den Linken stellt sich jetzt nicht mehr, weil man hat selbst mit den Linken in diesem bunten Lager 39 Sitze, so viel wie die AfD, und dann eben ein BSW, was eines schon mal ganz klar gesagt hat, bei vielen Dingen, die mir nicht so klar sind, aber völlig klar ist, mit Sven Schulze machen die nichts. Das heißt, das war das politische Aus, und ich denke mal, der Mann in einer Wirtschaft verankert, der hat sinnbildlich auch seine 5000 Kontakte in seinem Smartphone. Ich glaube, da kann man noch eine Menge mit gestalten außerhalb eines Parlamentsbetriebs. Ich denke, er wird sich erstmal im Landtag in seiner Fraktion einreihen und das so auch ein bisschen als Abklingbecken der letzten 5 Jahre betrachten. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird man von Sven Schulze schon noch was hören. Nicht unbedingt in der Parteipolitik.
Wen hättest du auf dem Schirm? Weil du vorhin ja schon angedeutet hast, du kannst dir jetzt, so wie das Müller gemacht hat und seinen Hut in den Ring geworfen hat für den neuen Landesvorsitzenden der CDU in Sachsen-Anhalt, wen könntest du dir vorstellen als einen weiteren Bewerber?
Also ich will ja nicht Politikberater weder der Union noch von sonst wen sein, aber spielen wir das Spiel einfach doch mal ein bisschen durch, weil ich mach's mal daran fest, wo ich, wenn ich das dann doch täte, sehe, dass oder wenn ich es als Journalist mal analysiere, glaube ich, kommt es eben darauf an, dass wir ja aktuell eine CDU haben. Früher sagte man mal gerne, der Partei nach, sie ist ein Kanzlerwahlverein. Hier war sie ein Ministerpräsidentenwahlverein. Die haben sich alle gesonnt in den guten Werten, zumindest hinterher den Werten, den Ergebnissen bei den Wahlen, einem Wolfgang Böhmer und dann auch einem Rainer Haseloff. Das waren so Garanten, die eben vor allem Rainer Haseloff vor 5 Jahren die 40 wenigen Damen und Herren der CDU dann einen Sitz im Parlament beschert haben, ohne dass sie da jetzt im Zweifelsfall mit gerechnet haben. Und das ist jetzt eben weg, das funktioniert nicht mehr. Und was dieser Partei in den letzten Jahren erkennbar nicht geglückt ist, was in der beginnenden Phase dieses Landes, als ich hier auch das sehr eng verfolgt habe, doch der Fall war, die waren vor Ort eng verankert, überall ansprechbar, die waren halt wirkliche Akteure vor Ort, und das ist mehr und mehr zurückgegangen. Die Partei ist in der Fläche kaum präsent. Braucht deswegen eigentlich jemanden, der aus der Fläche kommt, der, weil unser Bundesland ist stark ländlich geprägt, der das aufnehmen kann. Und deswegen bei allem Respekt vor Sepp Müller, der, glaube ich, nach vorne Fachpolitiker ist, ich glaube nicht, abgesehen, dass der eben mit Axel Wittenberg Berlin genug anderes zu tun hat bis 2029, um den Herausforderungen in der Bundesregierung beziehungsweise der regierenden Koalition gerecht zu werden, sehe ich eher so Menschen, dann wird es aber auch bei der CDU schon etwas dünne, aber André Schröder wäre natürlich jemanden, der sowohl den Magdeburger Politikbetrieb als ehemaliger Finanzminister, als langjähriger Fraktionsvorsitzender gut kennt und jetzt eben in seiner ersten Wahlperiode in Mansfeld-Südharz Landrat ist. Und ein richtiger Typ, von denen es in der Politik leider immer weniger gibt, quer über alle Parteien, ist für mich Götz Ulrich, ganz im Süden, im Burgenlandkreis. Aber das ist so ein Typ, der hat bisher jedenfalls immer gesagt, Magdeburg, never ever, ich bleib hier in meinem Revier. Und Das macht er, finde ich, auch sehr überzeugend. Wenn ich dann mal, wo du jetzt schon bei Beratungen bist, ihn als Mensch beraten würde, würde ich sagen, lass die Finger davon oder lassen Sie die Finger davon, besser gesagt. Und ob André Schröder da auch, der ist stellvertretender Landesvorsitzender, wie gesagt, der hätte das Profil dafür, ob der, nachdem er sich sozusagen bewusst entschieden hat, aus dem Magdeburger Politikbetrieb wieder rauszugehen, ob der sich dafür nochmal gewinnen lässt. Man wird sehen, aber das wird die Partei intern sondieren. Aber das sind so die beiden Kräfte, die ich da als nächstes sehe. Oder man muss dann wirklich mal gucken, das ist das andere Problem, Frauen sind in der CDU wenig sichtbar. Es sind nur noch ganze zwei auf dieser Landesliste so platziert gewesen, dass sie jetzt im Landtag angehören. Dabei gibt es da eine ganze Menge, wenn man mal jetzt, ich habe auch mit einigen so im Hintergrund gesprochen, die halt jetzt kein Profil gewinnen konnten, weil die Kerle sie nicht lassen. Ich spreche es mal ganz deutlich aus. Das ist eine Partei, die ganz stark von Männerbünden lebt, was ihnen jetzt eben auch, was ein Teil auch des Misserfolgs auch für mich erklärt. Aber vielleicht auch eine gute Gelegenheit zu sagen, man hat jetzt ein bisschen Zeit. Ja, also in 5 Jahren ist die nächste Wahl. Man kann jetzt unken, falls wir auch noch drauf kommen, ob die AfD überhaupt eine Regierung bilden kann und was dann passiert. Aber gehen wir jetzt mal von 5 Jahren aus, so dass man doch einen Neubeginn hat, den man auf Strecke fahren kann. Und da muss man sich einfach neu justieren. Die alten Methoden, die haben eigentlich schon in den letzten Jahren nicht funktioniert. Das wurde übertüncht von diesem tollen Wahlerfolg von Rainer Haseloff. Aber da ging es jetzt für auf die Bretter. Insofern, Neuanfang ist angesagt.
Hast jetzt schon kurz was zur Fraktion gesagt. Also von ehemals 40 Abgeordneten geht es runter auf 15, 2 Frauen sind nur dabei. Weniger Abgeordnete heißt weniger Geld, weniger Mitarbeiter, weniger Mittel, um Landespolitik zu machen, weniger Sachkenntnis, natürlich keine Durchschlagskraft oder sehr wenig Durchschlagskraft im Vergleich zu vorher im Landtag, Sachen anzustoßen. Das heißt also, das ist da brechen jetzt wirklich Strukturen weg bei der CDU, muss man einfach glasklar so analysieren. Dadurch, dass der AfD ja nur wenige Stimmen fehlen zu einer absoluten Mehrheit jetzt bei diesem Wahlergebnis, kannst du dir vorstellen, dass es einzelne CDU-Abgeordnete geben könnte, die jetzt in den Landtag einziehen, die diese Stimmen am Ende besorgen könnten, weil sie überläufen werden?
Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist politisches Harakiri, was auch nicht funktioniert, aus dem Grunde, weil diejenigen, die da drin sind, auch eigentlich sehr verankert sind. Die haben unterschiedliche Meinungen, ne? Dann kommen immer Lars-Jörn Zimmer und Ulrich Thomas, die halt mal Ausgangs der 10er Jahre das Soziale mit dem Nationalen versöhnen wollten und da mal so einen Ausflug machten, die AfD in irgendeiner Weise stärker einzubinden. Ich sag, das ist eigentlich fantasielos, wenn man die immer wieder von vornherein nennt. Das war vielleicht in der 40er Fraktion noch etwas anders, weil, wie gesagt, 40 kleine Könige selber haben alle den Wahlkreis gewonnen, hatten sozusagen nicht so eine Orientierung durch die Landesliste und eine Disziplin. Da wäre ich mir nicht ganz sicher, und einige Abstimmungen haben ja auch gezeigt, dass die sehr skurril ausgegangen sind, was da passiert würde. Bei den jetzigen 15 kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist auch eine geheime Abstimmung, die Ulrich Siegmund ja aber erst eigentlich auch angehen will, wenn er sich einer Mehrheit sicher ist. Das spielen wir es mal durch, würde ja bedeuten, jetzt sagen irgendwo mal 3 Leute, so wie das beim BSW gerade mal so zu beobachten war in Thüringen, wir machen da nicht mit oder sagen dann, wir gründen, ja, eigene Fraktion kann man im Landtag von Sachsen-Anhalt nicht so einfach gründen wie in Thüringen, aber wir brechen da aus und schließen uns jemand anders an. Da gehört schon sehr, sehr viel zu und ich sehe da eigentlich wenig Chance. Das wird die AfD versuchen zu spielen, weil es natürlich in einem Punkt liegen sie nicht falsch. Es gibt, wenn man mal das völkisch-nationale wegnimmt, sicherlich in der Grundsubstanz, in der Herangehensweise an manche Themen da sehr viel Gemeinsamkeiten. Aber man muss das kann man nicht isoliert betrachten. Man muss diese 10 Jahre Landtag auch sehen. Da sind viele Verletzungen entstanden. Da ist ein Verhältnis, jedenfalls in der Öffentlichkeit, in den Plenarsitzungen, was man auch durchaus als unerträglich bezeichnen kann, wie da manchmal die AfD agiert, auch agitiert. Das hat tiefe Wunden hinterlassen. Das mag sich beim Bier manchmal ein bisschen abgekühlt oder relativiert haben. Aber dass dann eine ernsthafte Zusammenarbeit und letztendlich ein Überlaufen passiert, also es würde mich schwer wundern.
Wenn meine Frage, die also zum Schluss jetzt kommt und die jetzt eher auf die langen Linien in der Politik schaut, die du einschätzen kannst, ist das denn möglich, dass eine Partei wie die CDU sich in Anführungszeichen erholt in der Opposition, dass die stark zurückkommt? Geht das überhaupt?
Ja, also das kann man ja gut beobachten. Nehmen wir, müssen wir gar nicht so weit zurückgehen mit den Linken. Die waren vor 2 Jahren fast schon mausetot. Jedenfalls läutete das Glöckchen ganz heftig. Das hat wieder funktioniert. Wir können 10 weitere Jahre oder 15 weitere Jahre zurückgehen. Da hat die FDP erst als Christian Lindner von Nordrhein-Westfalen nach Berlin ging, einen ähnlichen Move hinbekommen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, da muss man jetzt schon viele graue Haare haben, aber 1990, die Grünen sind im ersten im gesamtdeutschen Parlament nur deshalb gewesen, weil Bündnis 90 die 5%-Hürde genommen hat und das getrennt nach West und Ost am Ende ja dann zur Sitzverteilung führte. Die Westgrünen waren in dem ersten gesamtdeutschen Bundestag nicht vertreten. Zwischendurch saßen sie 8 Jahre später, Joschka Fischer, wir erinnern uns noch, mit an der Regierung. Und da gab es ja dann Jahre später nochmal ganz andere Blütenträume, die dann allerdings auch je endeten. Stichwort Robert Habeck, Annalena Baerbock. Also Politik ist nicht so statisch, wie man das normalerweise annehmen könnte.
Okay, Marc, danke für deine Analyse. Der letzte Teil ist ein Abschlussritual, das wir vor der Wahl schon hatten, jetzt aber etwas abgewandelt anwenden, weil jetzt die Lage sich in Sachsen-Anhalt geändert hat. Die erste Frage, die mich interessiert, alles ruckelt sich jetzt zurecht, es wird bald einen neuen Landtag geben, mit was für Mehrheitsverhältnissen auch immer. Welche Themen in Sachsen-Anhalt müssen nach dieser Wahl aus deiner Sicht als erstes angegangen werden von der Landespolitik?
Also wir haben vor dem Hintergrund von Energiekrise und damit wegbrechenden Märkten, wir sehen das ja gerade, die Schlagzeilen sind täglich, Chemieindustrie, jetzt gerade aktuell wieder in Leuna oder eben Autoindustrie. Also wirtschaftliche Transformation ist ein wichtiges Thema. Wir haben in der Bildungspolitik noch etliches vor uns, weil die Schule ein echter Brennpunkt ist in verschiedener Hinsicht, allein was die Lehrerversorgung angeht. Wir haben bei den Wahlen jetzt, wenn man die Umfragen sich anguckt, gesehen, es ist ganz stark bei der Wählerschaft sind soziale Themen eine Frage. Das spielt natürlich auch nach Berlin rein. Ich sag nur Rente nach 45 Beitragsjahren. Das kann Landespolitik nur begrenzt beeinflussen. Also das ist schon allein ein Strauß. Und da kommt noch eins obendrauf, was ich besonders wichtig finde, ist sozusagen gesellschaftlicher Zusammenhalt in einer jetzt sehr polarisierten, durch diese Wahl und aber auch schon vorher, ist diese Polarisierung in unserer Gesellschaft sehr deutlich geworden hier im Land. Und das anzugehen ist, glaube ich, über allem das wichtigste Thema, wo es auch einer neuen Landesregierung gelingen muss, wichtige Signale auszusenden, aber die am Ende von uns allen dann auch gelebt werden muss.
Zweite Frage, die mich interessiert, ist, welche Person in Sachsen-Anhalt hast du zuletzt kennengelernt, die dich wirklich beeindruckt hat in diesen Tagen?
Puh, wer hat mich wirklich beeindruckt?
Ist es Sepp Müller?
Also Sepp Müller, sehr schön. Nein, ich sag mal, mich haben wirklich beeindruckt, ich nenne es einfach mal zwei, waren einfach die beiden Spitzenkandidaten, die sich jetzt Hoffnung um das Amt des Ministerpräsidenten gemacht haben, weil was die durchgezogen haben in sehr unterschiedlicher Form, da möchten wir, glaube ich, alle nicht mit tauschen. Da habe ich tiefen Respekt vor, weil die dann immer noch auch nach 12 Stunden mitunter im Scheinwerferlicht ansprechbar waren, bei aller Gegensätzlichkeit und bei sicherlich unterschiedlich verteilten Sympathien, die jeder von uns in irgendeiner Form für den einen wie für den anderen hat, weil die eben auch sehr unterschiedlich sind. Das muss man vielleicht auch nach so einer Wahl auch mal sagen. Das nötigt mir hohen Respekt ab. Insofern würde ich die Frage so beantworten.
Die dritte Frage, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Vor sehr großen Herausforderungen, weil ich mir noch nicht mal sicher bin, ob es bis dahin eine neue Landesregierung gibt. Und wenn es sie gibt, oder auch wenn es sie noch nicht gibt, jetzt schaut die Nicht nur wir alle schauen drauf, sondern auch die Menschen in Deutschland. Vor diesem Interview gerade mit in Franken mit den Nürnberger Nachrichten ein Gespräch gehabt. Ich hatte noch ein Interview mit Welt TV. Also das gehört sonst auch nicht zu unserem Leben. Du warst gestern im Deutschlandfunk, wenn man das mal auch so behind the scenes, was ja auch das Schöne an so einem Podcast ist, doch mal kurz erwähnen kann. Das sind ja doch, zeigt ja, wie groß das Interesse ist. Und ich finde es auch gut. Und deswegen machen wir das ja auch, weil wir unser Land auch erklären wollen. Und das sollten wir auch tun. Also da wird man weiterhin drauf gucken. Und natürlich gucken viele Menschen auch da drauf mit einer großen Sorge. Einerseits, weil die Partei, die AfD, eben als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, was und die ein Programm hat mit einer völkisch-nationalen Ausrichtung, das sich natürlich einer Koalitionsregierung so nicht halt durchsetzen lassen wird, meine Prognose. Aber wie das genau ausgeht, das führt dazu, dass innen viele Menschen überlegen, bleibe ich noch hier? Das passiert so, es geht mir nicht so, aber ich verstehe gerade Menschen mit Migrationshintergrund sehr wohl oder die mit denen zusammenarbeiten, ob sie das weiter tun. Und man guckt von draußen auf dieses Land. Da hängen Investitionsentscheidungen dran. Insofern, das ist eine spannungsreiche Lage, mit der, ich habe am Wochenende immer kommentiert, gerade auch wir hier in Sachsen-Anhalt oder auch die Politik jetzt mit viel Fingerspitzengefühl umgehen sollte. Aber das allein hilft auch noch nicht. Insofern bin ich gespannt, wo wir Ende des Jahres oder wie wir in dieses nächste Jahr dann gehen werden.
Das war Marc Rath, Chefredakteur Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme. Vielen Dank für deine Analysen. Wir werden sicherlich noch einige Mal miteinander hier darüber reden, was nach dieser Landtagswahl alles entschieden wird und in welche Richtung dieses Land irgendwann geht.
Gerne, und das sage ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, ihr habt es in einem anderen Podcast auch schon mal angedeutet, aber wenn es von mir kommt, ist es vielleicht auch nochmal ganz gut. Wir sind damit gestartet zur Landtagswahl, wir machen weiter nach der Landtagswahl, wir machen auch weiter im nächsten Jahr, also die Frage könnte ich direkt beantworten, ne? Also da bin ich mir ganz sicher, den Podcast gibt es 2027 und folgende. Wir werden auch gucken, welche weiteren Angebote wir machen über unser täglichen Titel, die wir natürlich digital und gedruckt herausbringen. Also insofern danke auch an dieser Stelle an dich und an das Team. Das waren hat Spaß gemacht, zuzuhören und mitzumachen und von daher immer wieder gerne.
Geben wir zurück. Vielen Dank für deine Analysen. Das war 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese so wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns oder empfehlt uns weiter an Menschen, denen Politik in Sachsen-Anhalt genauso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns an podcast@volksstimme.de. Oder hinterlasst einen Kommentar auf Spotify, Apple oder YouTube. Danke fürs Zuhören. Das Team hinter diesem Podcast, das sind die vier Gastgeber, Elisa Schulz, Max Hunger, Lena Bellaun und ich, Jan Schumann. Redaktion Frank Rugulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki, Gregor Rittelmeier, Grafik Tobias Büttner.